Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier im Paul-Gerhardt-Haus. Willkommen denen, die zum ersten Mal hier sind, aber auch denen, die sich regelmäßig immer wieder zum Gottesdienst hier treffen. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und Teil unserer Gemeinschaft heute Morgen sind. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich weiß nicht, wo Sie sich diese Woche gefürchtet hatten. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Regierung es wirklich nicht mehr auf die Reihe kriegt und Deutschland im schlimmsten Fall auseinanderbricht und wir unsere Freiheit verlieren. Vielleicht hatten Sie Angst davor, dass jetzt wieder noch mehr Menschen auf den Meeren umherirren, weil sie keinen Heimathafen finden, wo sie anlegen dürfen. Vielleicht hatten Sie auch Angst davor, dass der Streit in der Familie oder mit Nachbarn oder Freunden sich nicht auflöst. Oder Sie hatten Angst davor, in einer Welt, die sich immer schneller verändert, die digitalisiert wird, einfach nicht mehr alles zu verstehen, abgehängt zu werden, den Anschluss zu verlieren. Egal, welche Ängste Sie diese Woche begleitet haben, der Wochenspruch aus Jesaja 43 bringt das wirklich auf den Punkt. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du, Dirk, Galina, Klaus, Ulla und Hildegard. Oder Linda Vandenborg, René Nagel, Helmut Balke, Knut Ringelbrand. Ich könnte jetzt jeden Namen von euch, von Ihnen nennen. Ihr seid mein, so spricht der Herr. Wir alle dürfen jetzt zur Ruhe kommen und mit Gott feiern. Wir sind schon erlöst. In dieser Predigt werden wir mehr von Philippus hören. Auch der musste erst einmal ruhig werden und hat zugehört. Was er dann getan hat, das erzählt uns Klaus später. Zuhören dürfte auch ein Geburtstagskind, so wie eins haben, auf seinen Geburtstagskanon. Wer von Ihnen und euch hat heute am 8. Juli Geburtstag? Keiner traut sich, keiner hat heute Geburtstag. Dann darf auch kein Geburtstagskind beim Geburtstagskanon zuhören, sondern wir steigen direkt ein in das erste Lied und wir singen gemeinsam »Ich will dich anbeten«.
Wir hören den Psalm 51, 1 bis 14. Ein Psalm Davids vorzusingen. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war: Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Unrecht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste ich mich aus.
Thank you.
Wir beten. Guter Vater, in deinem Namen haben wir uns heute Morgen hier zum Gottesdienst versammelt. Wir kommen zu dir und blicken gemeinsam auf die vergangene Woche zurück. Wir danken dir für die Menschen, die du uns in unseren Familien und Freundschaften schenkst. Wir danken dir auch für die Kraft, die du uns immer wieder gibst. Jetzt, kurz vor den Ferien, benötigen wir so viel davon, um all die Dinge des Alltags zu bewältigen. Wir blicken auch gemeinsam auf die vergangene Woche zurück. Vieles ist uns gelungen, aber an anderen Stellen haben wir auch vor dir und unseren Mitmenschen versagt. Herr, du siehst die Dinge, die uns belasten und mit denen wir nicht fertig werden. Du kennst unsere Entschuldigungen, die oft so kläglich sind und vor dir keinen Bestand haben. Herr, in der Stille legen wir dies alles in deine Hände und bitten um Vergebung. Herr, gib uns auch durch dein Wort und deinen Geist die Kraft zum Leben. Sei bei uns. Amen. Gemeinsam singen wir. Spricht der Herr, dein Erlöser. Ich bin dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst. Aus Jesaja 48.
Die Schriftlesung im heutigen Gottesdienst steht im Jesaja 53, die Verse 1 bis 11. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen, wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön, nein, wir fanden ihn unansehlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glauben, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irren umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, weil es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Welt ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Halleluja. Ich möchte mit Ihnen und euch zusammen den Glauben bekünden und ich bitte euch aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das Sammelergebnis im letzten Gottesdienst betrug 709,68 Euro und da war mehr als 500 Euro dabei für die Explosionsopfer aus der Lennepper Straße. Einen ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Während des nun folgenden Liedes wird in einem Klingelbeutel gesammelt für das Café Johannes. Ich denke, wenn die Sonne drauf scheint, dann sieht es noch strahlender aus von außen, als es innen drin schon jeden Tag strahlt, wenn Menschen dort zueinander finden, Gemeinschaft haben und gut versorgt werden. Ich bitte für eine gute Spende fürs Café Johannes. Die Kollekte am Ausgang ist heute bestimmt für die diakonischen Aufgaben der EKD. Grenzen überwinden, diakonische Projekte für ein kulturell, sozial und religiös vielfältiges und friedliches Miteinander, so lautet der sperrische Titel. Unsere Gesellschaft wird vielfältiger, das merken wir jeden Tag. Das ist gut so, kann aber auch zu Konflikten führen. Mit Ihrer Kollekte am Ausgang unterstützen Sie Projekte der Diakonie in ganz Deutschland, die sich dafür einsetzen, Menschen soziale Teilhabe zu ermöglichen. Vielfalt soll entdeckt, wertgeschätzt und genutzt werden. Die Diakonie tritt für eine offene Gesellschaft ein, stellt Grenzen in Fragen und hilft sie zu überwinden. Wir singen miteinander das Lied 262 und sammeln die Klingelbeutelsammlung.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich freue mich sehr, in Ihrer Runde zu sein an diesem sonnigen Tag. Für die, die mich nicht kennen, Klaus Göttler, wohne auf der anderen Seite des Tales und bin dort Dozent in der Evangelistenschule Johanneum. Und ich danke ausdrücklich für den Talar- und Sakko-Erlass heute Morgen. Ich kann Ihnen versprechen, es wäre kein schöner Anblick gewesen, wenn Sie mich hier nach und nach zugrunde hätten gehen sehen. Also von daher vielen Dank. Aber wir wollen uns auch nicht beklagen, denn es ist ein herrlicher Tag. Und dieser Tag macht uns ja auch deutlich, dass der Countdown läuft und es nicht mehr lange hin ist. Und dann beginnen die Ferien. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob alle Planungen abgeschlossen sind, der Urlaub kurz vor der Tür steht oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit ist. Jedenfalls finde ich, ist Urlaub eine ganz, ganz tolle Erfindung. Wenn auch manchmal der Beginn des Urlaubs etwas schwierig ist. Also wir haben das immer wieder erlebt, gerade so am Anfang, also bevor wir dann im Auto sitzen und losfährt, dass da der Stresspegel doch nochmal ziemlich ansteigt, bis man dann alles gedacht hat und haben wir jetzt auch wirklich irgendwie unsere Wohnung dicht gemacht und so. Und manchmal passiert es ja dann, dass der eine dann im Auto plötzlich den Schreck kriegt und sagt, oh du, ich habe vergessen, das Bügeleisen auszuschalten. Und dann andere vielleicht sagt, ist überhaupt kein Problem, ich habe nämlich vergessen, das Badewasser abzustellen. Also Urlaub ist eine feine Sache. Und man kann sich aber die Ziele ja auch mit ganz unterschiedlicher Motivation aussuchen. Also warum fahren wir in den Urlaub? Manche fahren dorthin, um sich zu erholen. Manche fahren in den Urlaub, um endlich mal abzuschalten, etwas anderes zu sehen. Manche suchen sich ihr Urlaubsziel auch danach aus, womit man am besten angeben kann an der Arbeitsstelle und dann sagen kann, ach, du warst nur im Schwarzwald, das tut mir leid. Oder wir können natürlich auch unsere Urlaubsbilder nutzen, um unsere Nachbarn dann herrlich damit zu quälen. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir und mit welcher Motivation wir unsere Urlaubsziele aussuchen. Manchmal ist es auch so, dass der Urlaub auch eine Zeit ist der geistlichen Suche. Weil vielleicht Fragen auf einmal aufkommen, die im Alltag so völlig unter die Räder gekommen sind. Und im Urlaub, wo wir auf einmal etwas Ruhe haben, da brechen manche Fragen auf. Da beginnt vielleicht so etwas wie eine geistliche Suche. Wir wollen dem Alltag entfliehen und dann merken wir plötzlich, wie es innerlich unruhig wird und vielleicht Gott zu uns spricht und eine Neuorientierung im Leben beginnt. Um solch einen Menschen geht es heute Morgen in unserem Predigtext, um einen Urlaub der ganz besonderen Art mit unglaublichen Konsequenzen. Und ich lese dazu aus der Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 26 bis 40. Ich lese aus der Basisbibel. Philippus erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag: Steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging dorthin. Und sieh doch, dort war ein Äthiopier unterwegs. Er war Eunuch und hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihre Schatzkammer und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh hin und bleibe in der Nähe des Wagens. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Der Eunuch sagte: Wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus: Steig auf und setz dich zu mir. An der Stelle, die er gerade las, stand er, ertrug alles, ohne zu klagen, wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Lamm, das zum Scheren keinen Laut von sich gibt. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgenommen. Der Eunuch fragte Philippus: Bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus nahm die Frage auf. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte: Sieh doch, da ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Und beide, Philippus und der Eunuch, stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wagen herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. Philippus fand sich in Aschdod wieder, von dort zog er weiter bis nach Caesarea und unterwegs verkündete er in allen Städten die gute Nachricht. Was für eine Geschichte, was für ein Urlaub dieser Mensch aus Äthiopien erlebt. Und das war ja nicht irgendeiner, sondern das war sozusagen der äthiopische Finanzminister. Er hatte eine gute Stellung, er ist in seinem Leben sozusagen die Karriereleiter nach oben geputzelt, erfolgreich, aber er gibt sich nicht zufrieden. Vielleicht ist es eine Form von Midlife Crisis, vielleicht ist es einfach die Frage nach Gott, die ihn umtreibt, ihn der irgendwie einen Zugang zu Gott finden möchte. Und dieser Mensch hat offensichtlich viele Fragen und er überlegt sich, wer kennt sich aus? Wer kennt sich aus mit Gott? Und deshalb macht er sich auf nach Israel. Ich muss sagen, ich bewundere diesen Menschen. Ich bewundere Politiker, die Fragen stellen und Fragen zugeben. Denn das ist ja das Problem, je älter ein Mensch wird, desto mehr erwartet man von ihm, dass er Antworten hat, aber nicht, dass er Fragen stellt. Und umso mehr finde ich es beeindruckend, wenn gerade auch ältere Menschen oder Menschen in bestimmten Positionen Fragen zulassen und Fragen stellen und den Mut haben, zuzugeben, wenn sie keine Antwort haben. Ich denke an ein Gespräch mitten in der Steppe im Busch von Namibia, als ich dort mit einem alten Farmer auf der Pritsche seines Wagens saß und es aus ihm plötzlich herausbrach und er gesagt hat, ich würde so gerne an Gott glauben. Aber ich habe den Eindruck, dieses Kapitel ist vorbei. Und so erinnere ich mich an viele, viele Geschichten, gerade auch mit älteren Menschen, wo dieses Thema plötzlich aufgebrochen ist. Und zu dieser Situation gehört viel Mut, dass wir eingestehen, dass wir vielleicht die Hauptsache in unserem Leben an vielen Stellen verpasst haben. Dieser Minister stellt Fragen und er stellt die richtigen Fragen, er stellt die wichtigen Fragen. Und es ist wichtig, dass wir uns diese Fragen nicht ausreden lassen und vielleicht ist gerade der Urlaub genau ein Zeitpunkt, wo diese Fragen einfach mal laut werden dürfen. Wir dürfen unsere Fragen stellen. Und dieser Finanzminister macht sich, wie gesagt, auf, um seine Fragen zu klären. Und er macht klar, wenn die Leute hier keine Antworten haben, dann ziehe ich dorthin, wo die Spezialisten sitzen. Und er macht sich auf nach Israel. Nur ist das Problem natürlich, dass es damals mit Flugzeugen noch etwas knapp daherging. Und man kann sich das Gesicht der ägyptischen Königin vorstellen, als er sagt, ich möchte in den Urlaub, ich muss mal ein Jahr nach Israel. Ich stelle mir das so vor, wie wenn heute Scholz zu Merkel kommt und sagt, ich sollte mal ein Jahr Urlaub haben, ich muss da mal wohin. Also eine weite Reise, ein hoher Einsatz, aber er will die Antworten und er will Gott finden. Ich staune, wozu Menschen fähig sind, wenn sie dieser Frage nach Gott oder dieser religiösen Frage nachgehen. Sie reisen nach Indien oder sie machen sich auf den Jakobsweg. Oder wir haben es vor kurzer Zeit erlebt, als wir mit der Familie gemeinsam in Israel waren, dass da im Garten Gethsemane plötzlich zwei junge Frauen auf uns zukamen, Österreicherinnen, die gehört haben, dass wir Deutsch sprechen. Und wir haben schon gemerkt, allein als wir sie gesehen haben, das passt nur richtig. Nicht so richtig ins Setting, also die sahen irgendwie etwas anders aus. Und dann haben wir auch erfahren, warum. Sie wussten überhaupt nicht, wo sie gelandet sind. Sie haben uns gefragt, was ist denn das hier? Und dann haben wir sie mitgenommen und wir haben miteinander Bibel gelesen und wir haben erklärt und erzählt, was hier in Jerusalem passiert ist. Und dann haben wir plötzlich erlebt, wie diese beiden plötzlich aufmerksam werden. Und eine sagt dann, als wir den Ölberg hinaufgelaufen sind und oben an der Tränenkapelle standen und sagte dann plötzlich, ich kriege eine Gänsehaut. Ich habe das so noch nie gehört, was ihr uns hier erzählt. Ich muss mir dringend eine Bibel kaufen. Ich muss dringend mehr erfahren über das, was sich hier zugetragen hat. Also manchmal nimmt man eine weite Reise auf sich, um solche Fragen zu klären. Erstaunlich. Und so macht es dieser äthiopische Minister. Er zieht los. Er macht sozusagen eine Wallfahrt, eine mühsame Anreise, die er auf sich nimmt. Viele Wochen ist er unterwegs und dann endlich steht er vor den Toren Jerusalems, die goldene Stadt, und er blickt auf diese faszinierende Stadt. Er sieht den Tempel, er sieht das Gold, aber er hat ein Problem. Er ist Eunuch, ein Verschnittener, so wie es manchmal etwas kryptisch heißt. Als er vor dem Tempel steht, da merkt er plötzlich, ich habe keinen Zutritt. Ich komme da nicht rein. Mir ist der Zugang zu Gott an dieser Stelle verwehrt. Selbst wenn er sagt, tut mir leid, ich bin einfach auf der Suche nach Gott. Er findet und er trifft auf starre Formen und Traditionen, die ihm den Zugang zu Gott verwehren. Und das ist etwas, das mir bis heute immer wieder den Magen rumdreht, wenn ich das mitkriege, wenn Leute versuchen, irgendwie mit Gott in Verbindung zu kommen, wenn Leute plötzlich in unseren Gemeinden stehen und sie dann auf Traditionen treffen, auf Formen treffen, manchmal auch auf kalte Schultern treffen, die deutlich machen, so wie du bist, gehörst du eigentlich nicht hierher. Mich hat das tief bewegt, als ich die Biografie von Horst Lichter, diesem Fernsehkoch, gelesen habe, der dort beschreibt, wie er als ihr Kind in Lebensgefahr war, in seiner Not zu einem Pfarrer gelaufen ist, dort geklingelt hat und dann hat jemand aufgemacht und er hat sein Anliegen geschildert und dann hat die Frau, die da aufgemacht hat, gesagt, ist kurz zum Pfarrer gegangen, kam dann zurück und hat gesagt, ja, der Pfarrer hat jetzt leider keine Zeit, aber er betet gerne irgendwann dafür. Und dann hat Horst Lichter gesagt, in diesem Moment ist die Kirche für mich gestorben. In diesem Moment war die Sache für mich erledigt. Und wie viele Menschen gibt es, die auf der Suche nach Gott von seinem Bodenpersonal enttäuscht werden? Und vielleicht ist das ein Gedanke, den wir uns immer wieder mal zu Herzen gehen lassen sollten. Welchen Menschen versperren wir eigentlich durch unsere Formen, durch unsere Art den Zugang zu Gott? Wer muss bei uns draußen bleiben oder sich zumindest kulturell anpassen, dass er dann irgendwie reinpasst? Also dieser Finanzminister erlebt eine große Pleite. Monatelange Reise, völlig umsonst. Und dann zieht er deprimiert ab und nimmt sich als Souvenir eine Schriftrolle mit. Das Buch Jesaja, er war ja reich, das konnte er sich leisten und er hatte ja genügend Zeit auf dem Rückweg. Und so liest er also auf dem Rückweg als Reiselektüre das Buch Jesaja. Und wir haben das gerade als Schriftlesung gehört, diesen Abschnitt, den er liest. Und wir merken allein, wenn man das so hört, das ist harter Tobak. Das ist nicht etwas, das leicht verdaulich ist. Und genau so geht es eben diesem Finanzminister, als er da auf seiner Kutsche sitzt und im Buch Jesaja liest. Und nun passiert etwas Eigenartiges in dieser Geschichte. Nun geschieht ein Szenenwechsel. Und wir merken plötzlich, dass hier zwei Geschichten parallel laufen. Das eine ist die Geschichte mit dem Finanzminister und das andere ist die Geschichte mit Philippus. Denn der sitzt da und bekommt plötzlich von Gott, wie auch immer, einen merkwürdigen Auftrag. Gott spricht ihn an und sagt zu ihm, hör mal, Philippus, geh an die A1, du weißt, da zwischen Jerusalem und Gaza, da gibt es keinen Rasthof, da gibt es keine Menschen, geh dahin. Und Philippus geht. Merkwürdiger Auftrag, was soll ich da in der Einöde? Warum sollte ich dort um alles in der Welt hin? Aber er zappelt nicht lange, sondern er ist gehorsam, er hört und geht. Ohne zu wissen warum, ohne zu wissen, was ihn dort erwartet. Und nun bringt Gott diese beiden Geschichten zusammen. Diesen ratlosen, fragenden Minister und diesen gespannten, etwas irritierten Philippus. Und ich finde, das ist ein wichtiger Hinweis für uns. Manchmal haben wir vielleicht Eindrücke, manchmal geht es uns so, dass wir denken, irgendwie habe ich den Eindruck, ich sollte da mal vorbeigehen. Vielleicht sollte ich mal bei dieser Person vorbeigehen. Vielleicht sollte ich mal das tun. Und vielleicht ist es in solchen Momenten auch mal gut, auf diese Stimme zu hören und darin die Stimme Gottes zu hören und loszugehen. Gott hat manchmal eine ganz andere Perspektive, als wir sie haben. Manchmal sind die Einladungen Gottes durchaus risikobehaftet. Aber es ist wichtig, dass wir offen sind, sensibel, dass wir auch risikofreudig sind für ungewöhnliche Aufträge, die Gott uns manchmal auf den Weg gibt. Gott sieht doppelt. Gott sieht die Geschichte dieses Ministers und er sieht Philippus und er bringt beide zusammen. Und erst im Nachhinein wird deutlich, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Und jetzt kommt es zu dieser von Gott arrangierten Begegnung mitten in der Pampa an der A1 südlich von Tel Aviv. Es ist eine wichtige Frage, die sich dieser Finanzminister stellt und es ist eine wichtige Frage, die Philippus diesen Menschen stellt. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Verstehst du? Es gibt einen Unterschied zwischen Lesen und Verstehen. Man kann die Bibel lesen und man kann die Bibel verstehen. Das ist nicht automatisch ein und dasselbe. Wir können die Sprache, die Kirchensprache erlernen, ohne dass wir verstehen, was damit gemeint ist. Wir können das Verhalten erlernen, wie man sich richtig in einer Kirche gibt, ohne zu verstehen, warum das eigentlich so ist. Mir ging es über viele Jahre so. Ich muss sagen, ich bin da nicht mit aufgewachsen. Ich habe die Bibel früh mit Freunden dazu benutzt, um Zigaretten draus zu drehen, weil das Papier so schön dünn war. Also ich hatte keinen Bezug zur Kirche. Ich hatte keinen Bezug zum Christsein. Und dann sind wir Menschen im Urlaub begegnet. Wir haben gerade noch darüber gesprochen. Die wissen bis heute nicht, dass das für mich der Anstoß war, dass ich Christ wurde. Aber ich bin in Urlaub gefahren und habe dort Christen getroffen und die haben mir zum ersten Mal das erklärt, genauso wie es Philippus dem Finanzminister erklärt. Für mich war die Bibel Bahnhof. Ich habe nicht einmal Bahnhof verstanden. Ich konnte nicht einmal die Namen aussprechen, von denen da die Rede ist. Ich habe versucht, es zu lesen, aber ich habe es nicht verstanden, sondern ich habe Menschen gebraucht, die mir das erklärt haben. Und manche haben einen hohen Preis dafür bezahlt, zum Beispiel meine heutige Frau, die mir damals in der Schule erklärt hat, was das mit der Bibel auf sich hat. Philippus hilft. Philippus hilft diesem Finanzminister. Verstehst du, was du da liest? Und dieser Finanzminister sagt, wie soll ich das verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Ich weiß ja nicht, worum es geht. Und dann bittet er ihn auf den Wagen und endlich ist da jemand, der ihm hilft, diese Fragen des Glaubens mal etwas unter die Lupe zu nehmen. Und dann liest er aus dem Buch Jesaja und er erklärt ihm, was da passiert ist. Dieser große Minister, dieser wichtige Mensch, lässt sich vom kleinen Philippus das Evangelium erklären. Dieser Minister, der wusste ja einiges, der war ja gebildet. Aber das Evangelium ist eben keine Botschaft, auf die man durch logisches Hinterfragen und Nachdenken stößt. Das Evangelium ist keine eingängige logische Botschaft, sondern es ist eine Botschaft, die einem gesagt werden muss, die einem zugesprochen werden muss. Und dazu braucht es andere Menschen. Wenn das anders wäre, dann wäre dieser gebildete Minister alleine drauf gekommen. Aber die Sache mit Jesus und mit dem, was da auf dieser Müllkippe vor den Toren Jerusalems passiert ist, die muss einem gesagt und erklärt werden. Was das mit Jesus auf sich hat, von dem hier die Rede ist, dieses Bild des Lammes, der sich verspotten lässt, der den Mund nicht auftut. Und Jesus hat lebensgefährlich gelebt, er hat leidenschaftlich gelebt und er ist in den Tod gegangen und das war kein göttlicher Betriebsunfall, sondern die Rettung und Erlösung der Welt. Und der Minister fragt, was hat es auf sich mit diesem Lamm? Warum spricht Jesaja hier von einem Lamm? Und Philippus erklärt ihm die Tradition des Opferlammes und dass es ein ganz besonderes Opferlamm ist, um das es hier geht, nämlich um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Es ist für uns passiert, er ist für uns gestorben, er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat Gerechtigkeit wiederhergestellt. Das Gericht trifft ihn und das Kreuz ist das ewige Markenzeichen Gottes. Und so erklärt Philippus dem Minister das Evangelium. Wie gesagt, so habe ich es selber erlebt und so gibt es viele Menschen, die wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte erzählen können, dass ihnen jemand anderes erklärt hat, worum es geht im Evangelium. Und so war es in dieser Geschichte, Philippus erklärt ihm das Evangelium. Und dann kommen sie plötzlich an diesem Teich vorbei. Und offensichtlich hat Philippus auch über die Taufe gesprochen und auch gesagt, wie man denn jetzt eigentlich einen Zugang zu Gott bekommen kann und was Voraussetzungen und was die Taufe für eine Rolle spielt. Und gerade haben sie wahrscheinlich noch darüber gesprochen und dann fahren sie da an diesem Wasser vorbei und dann kommt wieder ein Kairos Gottes, dieser besondere Augenblick, den Gott schafft. Und nun könnte dieser Mann ja ganz unterschiedlich damit umgehen. Er könnte ja sagen, hey, ich fand es interessant, was du mir erzählt hast. Und ich werde da noch mal ein bisschen weiter drüber nachdenken, philosophieren und ein bisschen mehr Theologie betreiben. Aber dieser Mann nutzt diese Gelegenheit und er sagt, was hindert es eigentlich, dass ich mich ganz drauf einlasse? Was hindert es eigentlich, dass dieses Zeichen an mir geschieht und deutlich wird, das gilt für mich. Das gilt für mich, was Gott getan hat. Und ich werde mit ihm hineingetauft in diese Geschichte und in den Tod von Jesus. Wie gesagt, er hätte es anders machen können. Man hätte diese Wasserstelle achtlos passieren können. Aber er nutzt diese Gelegenheit und er lässt sich taufen. Und dann ist da der Schluss dieser Geschichte, sozusagen ein Happy End in dieser Geschichte. Philippus wird auf wundersame Weise irgendwie von dann genommen und von diesem Minister heißt es, er zog seiner Straße fröhlich, er zog weiter voller Freude. Es hätte hier auch stehen können, er zog weiter voller Fragen. Und alles ist geblieben, Philippus hat ihm ein bisschen geholfen, aber nein, er nutzt diese Möglichkeit. Und dann geschieht das, was Menschen auch bis heute erleben, Neugeburt, dass das Leben verändert wird und dass wir plötzlich merken, Gott ist da in meinem Leben. In Jerusalem, an diesem religiösen Hotspot, dort hat er seine Fragen nicht losgeworden. Aber dann auf der Rückfahrt, als ihm dieser Mensch erklärt, worum es geht, da plötzlich macht es Klick und er versteht, worum es geht. Gott hat sein Herz geöffnet, Gott hat die Türen geöffnet, Gott hat ihm diesen Menschen zur Seite gestellt und dann geschieht das Happy End. Urlaub mit Konsequenzen. Urlaub mit Konsequenzen. Das ist die Geschichte dieses Finanzministers aus Äthiopien. Er ist zur Gewissheit des Glaubens gelangt, er hat seine Fragen gestellt, er hat Antworten gefunden, manche Fragen sind mit Sicherheit offen geblieben und die Weichen in seinem Leben haben sich neu gestellt. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, diesen Urlaub in diesem Jahr zuzubringen, sich diesen Fragen zu stellen und einfach nur mal hinzuhören und vielleicht mal einen Menschen zu fragen, hör mal, kannst du mir das noch mal genauer erklären, was es eigentlich mit Jesus und was es eigentlich mit der Bibel und was es mit Gott auf sich hat. Vielleicht sind wir so etwas wie dieser Philippus, so wie wir da in Israel plötzlich solche Menschen wurden für diese beiden Österreicherinnen. Und wir konnten ihnen erklären, worum es geht. Vielleicht geschieht das im Urlaub. Und gerade im Urlaub sind manchmal Menschen sehr offen für diese Fragen. Und warum nicht abends mal dann irgendwo mit dem Campingnachbarn zusammenzusitzen und auch mal über diese Fragen zu sprechen. Und vielleicht geschieht genau das, dass Gott einen Kairos schafft. Und dass wir plötzlich merken, Gott öffnet Türen und wir können Zeuge sein für ihn, auch in solch ganz besonderen Situationen. Wie gesagt, das ist eine doppelte Geschichte. Und vielleicht ist unsere Geschichte eher die Geschichte dieses Finanzministers, vielleicht ist es aber auch eher die Geschichte des Philippus. Auf alle Fälle geht es darum, in diesen Kairos Gottes einzusteigen, uns bereitzustellen für Gott, ihm das Herz zu öffnen oder einfach für ihn da zu sein. Und wenn es auch manchmal vielleicht etwas merkwürdige Aufträge sind, die Gott gibt oder wo wir nicht so richtig wissen, wie komme ich jetzt zu so einem Gedanken. Aber manchmal hilft es dann einfach, ein Gebet zu sprechen, loszuziehen und zu sagen, Herr, ich möchte jetzt einfach zur Verfügung stehen und ich bin gespannt. Glaube ist ein Abenteuer. Mit Gott unterwegs zu sein, ist ein Abenteuer. Und diese Geschichte dieses äthiopischen Finanzministers ist das beste Beispiel dafür. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Am Freitag in unserem Jugendgottesdienst One Way im ZVM-Haus sind unsere 7 diesjährigen VIPs nach Abschluss der einjährigen Mitarbeiterbegleitung und Schulung gesegnet worden. Ich möchte, dass auch wenn Sie heute nicht hier im Gottesdienst sind, Sie die Namen wissen von den Menschen, die nach den Sommerferien in ganz unterschiedlichen Bereichen hier in der Gemeinde im ZVM mitarbeiten. Das ist Luke Rauschenberg, Rebecca Neubauer, Daniel Halfmann, Katharina Maja Wand, Larissa Fiedler, Micha Wert und Torben Meyer. Und dass Sie heute nicht hier sind, hat einen ganz besonderen Grund. Sie machen nämlich Ihren Abschlussausflug heute an diesem Tag. Wir haben die Chance, in unserer Gemeinde EINE oder EINEN, FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr, Mitarbeiter, jeweils für ein Jahr einzustellen. Und wer im Café Johannes ist, der sieht den Noah auch regelmäßig, der dort einen ganz exzellenten Dienst tut, finde ich. Mose, so kommt man von Noah auf Mose und umgekehrt. Natürlich, vielen Dank. Aber passt ja beides in den biblischen Kontext. Und wir suchen für das nächste Jahr noch einen FSJler, der Lust hat, sich in diese Gemeinde einzubringen und ich finde, eine ganz vielfältige Stelle angeboten kriegt, wo er oder sie auf der einen Seite in der Diakoniestation mithelfen kann, in der Seniorenarbeit eingesetzt wird und im Café Johannes Dienst tun kann. Wenn Sie jemanden wissen, der noch keinen Plan hat für das, was nach der Sommerpause kommt und der sozusagen noch einen kleinen Anstoß braucht, dann geben Sie das gerne weiter. Ich lade Sie ein zu den Gottesdiensten. Heute haben Sie nochmal die Chance, um 18 Uhr hier im Paul-Gerhardt-Haus zum Anbetungsgottesdienst zu kommen. Oder nächste Woche Sonntag, das ist dann der 15. Juli, auch wieder 10.30 Uhr mit Ecki von Bauer. In der Woche findet wieder eine ganz wichtige Sitzung statt. Am Montag trifft sich unser Presbyterium zu seiner monatlichen Sitzung. Und ich glaube, es wird eine außergewöhnliche Sitzung. Hildegard, vielleicht sagst du das, was dort passieren wird.
Das Außergewöhnliche an der morgigen Sitzung ist, dass wir nicht so viele Tagesordnungspunkte haben. Das muss ich einfach mal als erstes sagen. Und ich glaube, dass alle Presbyterinnen und Presbyter, die die Unterlagen bekommen haben, gedacht haben, oh, wie schön, dann wird es nicht so lang. Aber das weiß man bei uns nie. Da gibt es so Punkte, das ist wie kleine Bomben. Da denkt man, in 3 Minuten erledigt und plötzlich braucht man eine Dreiviertelstunde. Warum, weiß kein Mensch. Ist so. Ich hoffe es nicht morgen. Denn auch für uns heißt, und das sage ich gleich nochmal, jetzt einfach mal auch tief durchatmen, dass wir bis hierher gekommen sind. Und wir werden uns morgen Abend nochmal über das Thema Pfarrwahl unterhalten und haben dann wirklich noch ein paar kleine Punkte. Aber jetzt komme ich zu dem Thema Pfarrwahl. Ich habe ja letzten Sonntag, da waren aber auch nicht alle da, gesagt, dass wir ja 2 Kandidaten hatten und der David Gabra hatte uns in der Woche davor abgesagt. Er hat es auch begründet. Und dann standen wir letzten Sonntag bei unserer Sondersitzung nach dem Gottesdienst da und hatten 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war zu sagen, jetzt nehmen wir den Christian Höhne oder wir schreiben neu aus. Das wäre auch eine Alternative gewesen. Wir haben uns gegen die Neuausschreibung entschieden und haben dann mutig und fröhlich am Ende gesagt, wir wollen den Weg mit Pfarrer Christian Höhne gehen, wissend, dass es noch einen Wahlgottesdienst gibt. Und dann läuft ja so eine Maschinerie an, dann müsste ja der Kreissynodalvorstand informiert werden und die Landeskirche muss informiert werden. Wer da so alles mitredet, ist schon immer spannend. Und der Herr Höhne muss auch sagen, ja, ich mache wirklich mich auf den Weg mit euch. Und das ist gar nicht so ganz leicht. Mein Traum und unser Traum war, 1. September fängt er an. 1. Oktober. Das mit den Sommerferien ist, kommt uns einfach wunderbar dazwischen. Jetzt hoffen wir, dass wir alle auf Gottes Stimme im Urlaub hören, Klaus, aber uns nicht umentscheiden. Das wäre ein Problem. Nein, sondern dass wir noch mal fröhlich sagen, wir gehen wirklich mit ihm weiter. Christian Höhne, Pfarrer im Moment in Mörs-Hochstraß. Und als ich mit ihm telefoniert habe am Montagmorgen nach der Sitzung, hat er gesagt, ja, er freut sich und will gerne den Weg mit uns gehen. Und der Wahlsonntag wird auch relativ spät, im September erst sein. Das macht aber nichts. Wir müssen nur 2 Sonntage vor dem 1. Oktober haben, wo wir es abkündigen. Und es darf keiner Einspruch erheben. Dann ist alles gut. Wir gucken mal. Also das zu dem, was uns ja die letzten Wochen beschäftigt hat und wo ihr und sie ja kräftig auch mitgedacht, geredet und gebetet haben. Das war uns wichtig. Dann möchte ich noch sagen, ich fahre jetzt in Urlaub, ganz bald mit meinem Mann. Und für die 2,5 Wochen, wo wir weg sind, ist Michael van den Borre und Jutta Kroll die Ansprechpartner. Also ruft nicht bei uns an, es läuft dann auch kein Anrufbeantworter, der hinterher voll ist, sondern wenn irgendwas ist, für die Häuser ist der Helmut Balke zuständig und für den Rest die beiden anderen Kirchmeister, das sind ja die regulären Vertreter. Und ich bin raus. Und das ist gut. Ja, das waren die 3 Dinge, die ich noch abkündigen wollte. Und dann bitte ich die Christa, die Karin habe ich gar nicht gesehen. Nee. Habe ich sie? Karin, da hinten. Euch beide mal nach vorne. Parallel zu unserem Urlaub beginnt nämlich auch die Seniorenfreizeit. Und wir haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, einfach hierhin, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Jugendfreizeit ja schon bereits ein Stück ausgesandt. Und letztes Jahr haben wir die Senioren einfach vergessen. Fand ich nicht gut. Und da haben wir gedacht, dieses Jahr machen wir es, denn der Michael Kerberger hatte uns ja so ein ganz schönes Lesezeichen hergestellt und ihr könnt das draußen auch noch kriegen. Das liegt da sicher noch auf den Stehtischen zum Mitnehmen, damit man auch nicht vergisst, wann die Freizeiten sind. Und eure fängt auch nächsten Mittwoch an. Nein, im August fängt die erst an. 11.8. bis 25. Nein, 11.7. genau, nächsten Mittwoch. So, und jetzt brauche ich einen von euch. Macht mal. Wo fahrt ihr hin?
Jedes Jahr die gleiche Frage. Jedes Jahr dieselbe Frage. Wir fahren nach Bad Rothenfelde. Geografie ist zwar nicht mein bestes Thema, aber ich habe mir sagen lassen, es liegt am Rande des Teutoburger Waldes in der Nähe von Osnabrück.
Sehr schön. Jetzt frage ich aber mal, worauf freut ihr euch beide am meisten bei der Freizeit?
Die haben wir nicht gestellt.
Also ich finde es immer mal wieder schön, mit Senioren unterwegs zu sein. Es ist nochmal eine ganz andere Arbeit, in der Diakoniestation Menschen zu pflegen, zu versorgen. Und in der Freizeit sind auch immer ein paar dabei, die versorgt werden müssen. Aber dann habe ich dafür ganz viel Zeit. Das ist immer sehr schön. Aber auch die Gemeinschaft miteinander. Intensive Zeit zu verbringen, Gespräche zu haben. Das sind so Sachen, die mir sehr gefallen. Und wir haben dieses Jahr das Thema der Psalmen. Wir haben ein paar Psalmen ausgewählt und werden eine Schlussandacht am Tag machen jeweils.
Ja, sehr schön. Dann spare ich mir die Frage. Gibt es denn irgendwas, wo du ein bisschen Bauchschmerzen bei hast, Karin?
Diesmal nicht, nein.
Gut. Wunderbar. Also, wir werden im Gebet eure Freizeit begleiten. Also nächsten Mittwoch fangen wir schon mal an zu beten. Nicht vergessen. Die Senioren beten für die Jugendfreizeit und die Jugendlichen beten für die Seniorenfreizeit. Wäre das was? Nein, wir beten für alle beiden Freizeiten. Es geht doch gar nicht anders. Egal ob Senioren oder Jugendfreizeit. Es gehört zu unserer Gemeinde dazu und beides ist uns ganz wichtig. Ihr beiden.
Ja.
Die Liebe, die Jesus Christus ist, die segne euer Reden und Tun. Und die Liebe, die Jesus Christus ist, die lasse eure Herzen für die Menschen schlagen, die euch anvertraut sind. Es segne und behüte euch, Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Für die Fürbitten bitte ich euch aufzustehen. Vater, wir bitten für die Familien, Helfer und für die jungen Leute in Thailand. Sei immer bei ihnen, beschütze sie und in diesen schweren Zeiten gebe, dass die Rettungsaktion gelinge. Vater, von allen Seiten umgibst du uns mit deiner Güte und hältst deine Hand liebevoll über uns. Warum fällt es uns nur so schwer, das zu begreifen? Warum empfinden wir dich manchmal so fern? Mach uns gewiss, dass du überall unser Bitten und Verstehen bei uns bist, ganz gleich, was kommen mag. Herr, wir bitten dich auch für die Seniorenfreizeit. Halte deine Hand über die Senioren und ihre Betreuer. Sei bei ihnen und wache über sie. Behüte alle auf ihren Wegen und gebe ihnen viele schöne Erinnerungen mit. Herr, wir wollen dir danken dafür, dass du in dieser schwierigen Zeit deine Herrschaft mit der Macht Liebe durchsetzt. Gib uns offene Augen und Herzen für all die Zeichen deiner Freundlichkeit. Wir bitten dich für all die Menschen, die einsam und bitter geworden sind. Schick ihnen Menschen in den Weg, die ihnen das Leben heller machen. Wir bitten dich, lass auch uns hier in unserem Stadtteil Heckinghausen mit offenen Augen durch die Straßen gehen, damit wir immer wieder ein Licht für andere sein können. Wir denken auch an die Kranken und Schwachen, die nicht wissen, ob und wann sie wieder gesund werden. Schenke ihnen Hoffnung und Trost. Sei bei allen, die um einen lieben Menschen trauern. Schenke ihnen Hoffnung auf das ewige Leben. Sei bei allen, denen das Leben sinnlos erscheint, weil sie ohne Arbeit und Anerkennung sind und meinen, sie seien nichts mehr wert. Sei auch bei allen, die sich in Arbeit oder andere Abhängigkeiten flüchten. Schenke ihnen Menschen, die sie lieben und wieder aufrichten. Wir bitten dich, Herr, sorge dafür, dass wir unsere Schwestern und Brüder lieben, auch die, mit denen wir es oft so schwer haben. Und wir bitten dich, Herr, segne die Gaben, die wir gemeinsam in den Kollekten gelegt haben. Amen. Gemeinsam beten wir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Wir haben ein großes Vorrecht, dass Gott uns seinen Segen verheißt und zuspricht. Und das wird er jetzt tun. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.